Info. Themenabend.
Ja, noch einmal schönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit, gerade vor den Nachrichten schon angekündigt. Es beschäftigt uns alle schon seit vielen Wochen und der Höhepunkt steht jetzt unmittelbar bevor. Es ist die Bundestagswahl. Wir fragen drei Tage vor der Bundestagswahl, was ist uns Bürgern eigentlich wichtig? Haben das die Politikerinnen und Politiker in Berlin verstanden? Die Telefonnummer, die Sie kostenlos zum Mitreden und Mitdiskutieren nutzen können, ist die 08000 44 17 77 08000 44 17 77, drei Tage vor der Bundestagswahl. Was ist uns Bürgern wichtig? Große Vorfreude herrscht zumindest schon mal bei Deutschlands Bäumen und Laternenmasten, denn ab kommenden Montag sind sie von einer politischen Last befreit. Die Wahlplakate zur Bundestagswahl 2017 können dann endlich abgenommen werden. Viele tausend Wahlkämpfer bei verschiedenen Parteien wissen dann endlich, wofür sie geklebt und geklatscht haben. Die zahllosen mobilen Wahlarenen in den Fernsehstudios oder auch bei uns im Hörfunk, die werden dann für die nächsten 4, vielleicht ja demnächst sogar für 5 Jahre eingemottet. Die Plätze im Bundestag sind spätestens am Montagmorgen verteilt. Soweit die äußeren Szenarien für die nächsten Tage. Aber was hat dieser Wahlkampf inhaltlich und programmatisch gebracht? Welche Themen wurden gesetzt? Haben die Parteien verstanden, was uns Bürgern wirklich wichtig ist?
Also es war ein bisschen langweilig. Also es kam nicht das dabei rüber, was ich mir vorgestellt habe. Themen waren eigentlich genug da, fand ich. Aber es ist nicht richtig drauf eingegangen worden. Und alle haben wieder so ein bisschen Larifari erzählt. So richtig überzeugen konnte da keiner.
So ein bisschen mehr hätte ich mir vielleicht auch gewünscht. So ein bisschen mehr so eine hitzige Diskussion. Wäre bestimmt auch für den Wähler interessant gewesen.
Ich fand das alles schon total ausgelutscht und man konnte es nicht mehr hören. Von daher hätte man sich den Wahlkampf schenken können.
Das mag auf den ersten Blick so sein, dass die sich gar nicht mehr so unterscheiden. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir bisher eine große Koalition hatten, dass man von der einen Seite den anderen nicht so kritisieren wollte, weil die beide halt zusammengearbeitet haben.
Na, viele Menschen aus meinem Bekanntenkreis sagen, ich gehe diesmal gar nicht zur Wahl, wen soll ich denn wählen? Und das finde ich eigentlich nicht so gut. Wir haben die Möglichkeit zu wählen und die soll man wahrnehmen.
Ja, weil wenn man nicht wählt, dann kann man sich auch nicht beschweren oder kann man auch nicht sagen, oh, das hätte ich mir aber anders gewünscht.
Ja, wir leben in einer Demokratie, da ist das wichtig, ja, dass jeder seine Stimme abgibt.
Drei Tage vor der Bundestagswahl. Was ist uns Bürgern wichtig? Die Frage wollen wir mit Ihnen diskutieren. Die ersten Meinungen hat Thomas Christes für uns gesammelt und jetzt sind Sie dran. 08000 44 17 77 08000 44 17 77, die kostenlose Servicetelefonnummer zum Mitreden bei unserem heutigen Thema vor der Bundestagswahl. Was ist uns Bürgern wichtig? Jörg Seiselberg ist Hörfunkkorrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Schönen guten Abend, Herr Seiselberg.
Schönen guten Abend.
Wir haben ja heute schon den Themencheck gehabt, gerade am Themenabend hier, haben so ein paar Themen der Bundestagswahl, des Bundestagswahlkampfs mal näher beleuchtet. Aus Ihrer Sicht als politischer Journalist, haben die Parteien und die Wähler sich in den letzten 4 Wochen tatsächlich intensiv ausgetauscht über die Themen, die die Bürger interessieren?
Also sie haben sich zumindest intensiv ausgetauscht in vielen Sendungen, hier bei uns im Radio, im Fernsehen, auch im Internet. Also ich denke, da gab es keinen Mangel. Eine Hörerin sagte ja auch, es war ihr zu viel. Sicherlich, dass gewisse Themen schon platt geredet wurden. Das ist vielleicht der Eindruck nach einem wochenlangen Wahlkampf, der intensiv geführt wurde, der meiner Ansicht nach nicht langweilig war. Das ist ja so ein Standard, den man seit Jahrzehnten über Wahlkämpfe hört. Ich denke, es ist ein sachlicher Wahlkampf gewesen, ein engagierter Wahlkampf auch, sicherlich nicht mit Polemik, wie man ihn, wie man es aus anderen Ländern kennt. Ich sage zum Glück. Was die richtigen Themen anbelangt, da denke ich, kann man in der Tat ein Fragezeichen setzen. Es ist viel gesprochen worden, nicht nur in dem heiß diskutierten TV-Duell zwischen Merkel und Schulz über Themen wie Flüchtlinge, innere Sicherheit und die Türkei. Ich denke, andere Themen, Pflege, Gesundheit, Rente, Bildung sind vielleicht ein bisschen kurz gekommen, Themen, die vielen Bürgern sehr nahe liegen.
Professor Dr. Oskar Niedermeyer ist Politologe und Parteienforscher an der FU Berlin. Schönen guten Abend, Herr Professor Niedermeyer.
Ja, guten Abend.
Wie würden Sie das sehen? Vergleich vielleicht auch zu anderen Bundestagswahlkämpfen. Wir wollen jetzt nicht die alte Karte wieder ziehen. In den 70ern war alles ein bisschen heftiger und ein bisschen sehr mehr auseinander. Und da wurden auch klare Kanten gezeigt. Wo würden Sie den Bundestagswahlkampf 2017 so in Ihrer persönlichen Beobachtung einschätzen?
Naja, so mittendrin etwa. Also ich fand ihn weit weniger langweilig als manche Medien, dass behauptet haben. Ich meine, diese Medien, wenn wir einen Wahlkampf hätten wie in Amerika, würden sie sagen, das ist eine Schlammschlacht und das ist auch nicht gut. Also man kann es nie allen recht machen. Aber jetzt gerade in den letzten 14 Tagen, nachdem immer klarer zu sein scheint, wer die Wahl gewinnt von den beiden Großen, konzentriert sich ja die Aufmerksamkeit auf die kleinen Parteien. Und da gibt es ja sehr viel intensivere und klarere Unterschiede in den politischen Konzepten. Und das ist auch gut so. Und jetzt ist der große Kampf um den dritten Platz im Gange. Und das ist für mich sehr spannend.
Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Programme der kleineren Parteien, von denen Sie gerade gesagt haben, dass sie sich deutlich unterscheiden, dass da auch eine ganze Menge Potenzial drin ist, dass es überhaupt zum Tragen kommt? Oder ist es nicht so, dass gerade in den letzten Tagen wieder so das Gefühl vorherrschte, da werden schon wieder Ministerien verteilt unter möglicherweise bekannten Partnern?
Naja, so ist es ja nun wirklich nicht. Ich meine, klar, von den vier kleineren Parteien werden zwei keine Chance haben, an die Regierung zu kommen. Das ist die Linkspartei und die AfD. Aber zwischen der FDP und den Grünen ist ja die Frage immer noch offen, wer denn vorne liegt. Und wenn es rechnerisch möglich wäre, und das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es auch zu Zweierkoalitionen kommen könnte und nicht nur zu Jamaika und großer Koalition, dann macht es schon einen ziemlichen Unterschied, ob die Union mit der FDP regiert oder mit den Grünen.
Mhm. Aber es ist ja eben auch diese sogenannte große Koalition noch mal wieder im Gespräch. Seit einigen Wochen wird sie ja nahezu schon fast wieder herbeigeschrieben. Claudine Niert ist Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Nun war wieder Wahlkampf, Frau Niert, auch Ihnen natürlich erstmal guten Abend. Aber war wieder Wahlkampf und wir durften uns mal wieder intensiv austauschen. Die Parteien durften sich austauschen, die Bürger haben gesagt, was sie gerne hätten und die Parteien als solche haben dann darauf mit Angeboten reagiert. Aus Ihrer Sicht ist das okay so, wenn wir alle 4 Jahre Wahlkampf haben, vielleicht demnächst sogar nur alle 5 Jahre, denn die Parteien überlegen ja, ob sie die Legislaturperioden verlängern. Oder sagen Sie, das, was jetzt passiert ist, das müsste häufiger stattfinden und eigentlich noch viel zielgerichteter?
Naja, wenn wir mal die Abschlussrede von Herrn Lammert uns in Erinnerung rufen, der sagt, die Demokratie lebt vom Engagement der Bürger, dann ist natürlich jetzt wieder die Zeit, wo der Bürger sich engagieren kann. Und wenn wir jetzt natürlich darüber diskutieren, ob wir die Wahlperiode in Zukunft verlängern, dann ist das vor allem erstmal wieder weniger Engagement. Und für mich ist das nur diskutabel, wenn wir dann auch ein Mehr an der anderen Stelle kriegen, nämlich dann auch mal uns zwischendrin melden dürfen mit einer Abstimmung, also eine Volksabstimmung. Oder am besten stellen wir gleich mal diese Frage, Verlängerung der Legislaturperiode den Wählerinnen und Wählern zur Abstimmung vor. Aber nochmal zurück auf den aufs Eingangsstatement zu diesem Wahlkampf. Ich finde den Wahlkampf erstaunlich spannend, aber weniger wegen seiner Inhalte, sondern jetzt vor allem auch wegen dem Kräftemessen. Also wer wird jetzt wirklich am Sonntagabend die stärkste Partei, wer wird die Opposition anführen, wer kommt rein und welche Themen sind dann? Was mich natürlich interessiert ist, wer hat auch das Demokratiethema nachher am Koalitionsverhandlungstisch? Also wir haben vor einem halben Jahr wirklich über die Krise der Demokratie, Vertrauenskrise der Demokratie gesprochen. Jetzt haben wir ein demokratisches Erlebnis. Wir können uns engagieren und ich möchte auf gar keinen Fall, dass das nach der Wahl wieder verschwindet für 4 Jahre, sondern für mich ist ganz entscheidend, welche Partei trägt dieses Thema bis in Koalitionsvertrag und natürlich wünsche ich mir mit Mehr Demokratie, dass im Koalitionsvertrag auch eine belastbare Aussage ist hinsichtlich bundesweiter Volksentscheide und Sie kennen es selbst, die Umfragen zeigen mal wieder gerade der letzten Wochen, 72% der Bürger wollen direkte Mitbestimmung neben den Wahlen und zwar als Ergänzung dazu.
Nun, wenn man sich aber anschaut, was wir auch gerade gehört haben oder anhört, was wir gerade hier von unseren Hörern mitgeteilt bekommen, da gab es ja einige, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll, ich gehe gar nicht mehr hin, weil es sowieso sich alles so ähnelt. Macht das dann Sinn, dass wir uns häufiger treffen? Dann könnte man doch wahrscheinlich noch länger machen, oder?
Ich kann das gut verstehen. Die Parteien ähneln sich und jede Partei bringt ein anderes Lebensgefühl mit rein und jeder hat so ein bisschen ihr Schwerpunkt, ein bisschen Digitales, ein bisschen mehr Gleichheit, ein bisschen alles bleibt so, wie es immer ist und die Frage ist, wo kommt eigentlich die Innovation her und wo kommen die guten Vorschläge zu den großen Reformen? Ich meine, wir haben einen großen Klimawandel und wir haben, glaube ich, eine große Veränderung auf dem Arbeitsmarkt. Unsere Renten stehen in Frage. Und wo sind eigentlich die richtigen Reformen und Ideen? Und ich persönlich würde sagen, mir ist es schon fast egal, wer regiert. Wenn ich die Möglichkeit hätte, über ein Initiativrecht auch Vorschläge, gerade Alternativen aus der Bevölkerung reinzubringen, um den ganzen Politikbetrieb zu beleben, um Themen auf die Agenda zu setzen, über die wir vielleicht noch nie nachgedacht haben und vor allem auch eine Lösungsvielfalt zu haben.
Mhm. Jörg Seißelberg, dieses Thema Verlängerung der Legislaturperiode wird ja seit einigen Tagen wieder diskutiert. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Parteien, die das ja gemeinsam offensichtlich tragen, diese Idee, dass die das tatsächlich zu einer Volksabstimmung machen und sagen, wollt ihr uns vielleicht doch nur alle 5 Jahre wählen, dann haben wir ein bisschen längere Verlässlichkeit und können ein bisschen effektiver und über einen längeren Zeitraum konsequent regieren und arbeiten?
Nein, das glaube ich nicht, dass das zum Thema einer Volksabstimmung gemacht werden wird. Das halte ich persönlich dann auch für zu kleinteilig. Mhm. Ich persönlich bin ein Freund davon, die Legislaturperiode auf 5 Jahre zu verlängern. Wenn man den Betrieb hier in Berlin erlebt, dann ist es so, dass man ein halbes Jahr, Jahr fast braucht, um sich zu sortieren am Anfang einer Legislaturperiode und ein Jahr dann vor der Neuwahl schon der Wahlkampf beginnt. Also man effektiv, wenn man will, nur 2 Jahre netto hat, um vernünftige Regierungsarbeit zu machen. Wenn das auf 3 verlängert wird, finde ich das sinnvoll, was Volksentscheide generell anbelangt. Gibt es sicherlich unterschiedliche Einschätzungen dazu. Auch die Parteien haben da ja haben da unterschiedliche Positionen. Die großen Volksparteien sind da skeptisch, bis auf die CSU, die das befürwortet. Die AfD hat das zu einem gewichtigen Punkt gemacht in ihrem Grundsatzprogramm und auch als Bedingung gestellt für einen eventuellen Koalitionsvertrag, der für die AfD natürlich nicht in Frage kommen wird. Aber die AfD ist eine Partei, die sich halt sehr stark macht für Volksabstimmung. Ich bin da eher skeptisch.
Ja, Herr Seißelberg, da würde ich doch ergänzen, weil immerhin der Neuigkeitswert ist, alle 6 Parteien haben entweder im Grundsatzprogramm oder im Wahlprogramm die Forderung von bundesweiten Volksentscheiden. Die einzige Partei, wirklich die einzige, die sich dem verschließt, ist die CDU. Alle anderen haben, selbst die SPD, die hat den besten Gesetzentwurf vorgelegt. Also das ist wirklich, der ist wirklich beispielhaft, mit dem kann man reingehen. Und die CSU hat das erste Mal eine Mitgliederbefragung durchgeführt und hat es dadurch in ihr Wahlprogramm aufgenommen, man höre und staune, und hat ein Garantieversprechen ihren Wählerinnen und Wählern abgegeben, dass das Thema unter den 6 Schlüsselpunkten im Koalitionsverhandlungstisch ist. Und die Frage ist natürlich, wer lässt sich jetzt wirklich auch auf diese Debatte ein und nimmt auch das überhaupt, mein Wunsch ist ja, dass wir überhaupt uns erstmal über die Demokratie Gedanken machen und wie wir sie stärken können, sowohl den Parlamentarismus, und da lasse ich auch gerne mit mir reden über eine Verlängerung der Legislaturperiode, denn natürlich gibt es auch,
diese Volksentscheide stattfinden.
Genau, denn natürlich gibt es Gesichtspunkte, wie man auch das Parlament stärken kann in seiner Arbeit durch eine Verlängerung, aber auf der anderen Seite muss man denjenigen, die sie wählen, auch mehr demokratische Möglichkeiten geben.
Unser Thema heute, was ist uns Bürgern wichtig an der Bundestagswahl und vor allen Dingen an dem, was die Parteien uns da in diesem Zusammenhang jetzt wieder angekündigt haben, wenn nicht sogar versprochen haben. Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. 08000 441777. Was ist uns Bürgern eigentlich wichtig jetzt im Zusammenhang mit der Bundestagswahl und natürlich dann in der Zeit danach, wenn es dann eine Regierung gibt, wie immer die dann auch im Einzelfall aussehen wird. Winfried Schmidt aus Graal-Müritz, guten Abend.
Guten Abend. Ja, und ich, im Moment weiß ich nur noch gar nicht, was ich wählen soll. Ich glaube, ich muss weiß wählen, weil ich so viele Sachen habe und die gar nicht bei einer Partei finde und überall Gegensätze finde, die mich wieder abstoßen. Mhm. Ich will mal 3 Punkte hier nennen, und zwar ist mir ganz wichtig, eben staatlichen Pflege und Gesundheitseinrichtungen stärken. Nämlich so wie jetzt mit Vitalis und Hamburg und Hedgefonds, das ist nicht die Richtung, die ich hier will mit Pflege. Mhm. Und Gesundheitseinrichtung, dass damit Geld gemacht wird. Das ist eine Richtung, die nicht gut sein kann. Dann die ARD reformieren. Was die Privaten gut können, sollen die Privaten machen. Was die Öffentlich-Rechtlichen gut können, sollen die Öffentlich-Rechtlichen machen. Wir brauchen keine Doppel- und Überversorgung, zum Beispiel mit Servicewellen und sowas. Ne? Mhm. Und das, was auch ganz wichtig ist, das Russland-Feindbild muss abgebaut werden. Ne? Da ist ja eigentlich bloß die FDP, die Linke und die AfD, die dafür ist. Alle anderen haben ja ein ganz ausgeprägtes Russland-Feindbild, also sind für mich absolut unwählbar. Und ich kriege das einfach nicht unter einen Hut. Ich kann natürlich noch mehr Sachen nennen, aber ich will mich erstmal beschränken. Ne? Also ich muss wohl weiß wählen.
Ja, Oskar Niedermayer als Politologe. Ist das so ein bisschen die Krux, die wir zurzeit haben, dass es zu viele Einzelthemen gibt, bei denen wir mal in der einen Partei die richtigen Ansätze finden, vermeintlich, also aus unserer persönlichen Sicht jeweils die richtigen Ansätze finden und dann wieder in einer anderen für einen anderen Bereich? Und daraus entsteht dann das Bild, dass wir sagen, wir können uns eigentlich auf gar keine Partei mehr verständigen. Wir sind irritiert als Wähler?
Naja, also sehr viele Wähler können sich schon dann letztendlich mit einer Partei anfreunden. Das ist ja nicht so, dass man nur eine Partei wählen kann, wenn man hundertprozentig mit allen Positionen dieser Partei völlig übereinstimmt, sondern man muss als Wähler natürlich, wenn man so eine große Auswahl hat, wie wir sie haben, das ist ja auch nicht bei allen Ländern der Fall, dann muss man schon die Partei dann nehmen, der man so relativ gesehen am nächsten steht. Und ich denke, das kann man auch mit ein paar Hilfsmitteln dann via Wahl-O-Mat oder anderen Sachen auch noch ein bisschen sortieren. Und vor allen Dingen muss man natürlich, denke ich, dann, wenn man so hin und her gerissen ist, sich selbst fragen, welche Schwerpunkte man setzt. Es ist ja nicht so, dass alle Themen für einen gleich wichtig sind. Und dann denke ich, wenn man eine klare eigene Prioritätsrangfolge hat, was einem am wichtigsten ist, dann kann man sich letztendlich schon entscheiden für eine Partei. Was das einzige Problem, was in diesem Wahlkampf ja da war, das ist ja nicht, dass die Parteien sich insgesamt so furchtbar ähneln. Da würde ich extrem widersprechen. Da muss man einfach nur das Programm der Linkspartei und der AfD lesen, dann weiß man, dass das nicht stimmt. Aber bei den beiden Großen gab es eben nicht das zentrale kontroverse Thema, wo die SPD dafür und die Union dagegen war, sodass man ein wunderbares Mobilisierungsthema gehabt hätte. Und das kommt natürlich daran, darauf ist zurückzuführen, dass die beiden miteinander regiert haben und sehr viel gemeinsam beschlossen haben und der Angreifer, die SPD, eben es schwer hat, gleichzeitig Regierungs- und Oppositionspartei zu spielen und im Wahlkampf jetzt plötzlich viele Dinge als schlecht anzusehen, was man mit der Union zusammen hinbekommen hat und beschlossen hat.
Ist es denn so, dass diese Wechselwähler früher ja nicht so stark vertreten waren wie zurzeit, dass tatsächlich die Themenvielfalt doch dazu führt, dass man sagt, also ich habe nicht mehr so eine Partei, von der ich weiß, dass die im Grunde alles für mich irgendwie regelt und die können das auch gar nicht mehr alles so optimal regeln für mich, weil sich in den letzten Jahren eben so viele Dinge entwickelt haben, dass man sie alle gar nicht mehr so unter einen Hut bringt, sondern nur noch so sagt, okay, es gibt eine, die kriegt die meisten drunter.
Naja, das Wichtige ist ja, dass die langfristigen Bindungen an die Parteien abgenommen haben, wo man also Parteien auch nicht nur so rein rational betrachtet und guckt, ja, welche Partei entspricht dann am ehesten meinen Interessen, sondern wo man Partei eben auch als Heimat sieht, also eine gefühlsmäßige Bindung zu dieser Partei hat. Das war früher viel stärker als heute, wo die Leute noch stärker in solchen sozialen Milieus gelebt haben, wo alles auf eine Partei hinausgerichtet war. Das ist heute anders, aber es sind immer noch genügend Leute an die Parteien auch langfristig gebunden und die machen sich gar nicht so sehr viel Sorgen, was ihre Partei jetzt so ganz im Einzelnen in ihrem 100-Seiten-Wahlprogramm hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, große Teile der Wählerschaft wählen dann entweder nach ihren langfristigen Bindungen oder nach den Personen, die die Parteien nach vorne stellen und eben nicht nach den Themen.
Auch eine interessante Frage, die wir vielleicht nachher nochmal vertiefen können, wenn wir Zeit dazu haben, inwieweit die Themen die Menschen, uns Bürger interessieren oder tatsächlich letztlich alles überlagert wird durch die dahinterstehenden oder davorstehenden Persönlichkeiten oder Personen, die wir ja teilweise auch schon seit vielen, vielen Jahren kennen, die mehr oder weniger Vertrauen ausstrahlen und dadurch natürlich auch eine gewisse Bindung erzielen können. Marius Segert aus Lindenberg, guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Kruns, und schönen guten Abend in die Runde. Und also ich habe vermisst für mich, dass wir das Thema oder dass sich so die, ich sag mal, die Parteien, die wir jetzt schon kennen, sich gar nicht zu der Zukunftspolitik mit Europa geäußert haben. Wie Deutschland oder wie die zukünftigen Regierungsverantwortlichen im Deutschen Bundestag mit der Krise in Europa umgehen wollen. Ich meine, wir haben mit einem Herrn Juncker, der in meinen Augen jetzt mit den neuen Forderungen, sprich diese Europa-Armee, diese Einführung des Euros in alle EU-Staaten, ich meine, das ist ein bisschen größenwahnsinnig. Wir haben noch nicht die Griechenland-Krise bewältigt, wir haben den Brexit vor der Brust, Deutschland wird größter Nettozahler werden. Das heißt, die ganzen Milliarden Steuersenkungen, die uns da versprochen werden, die werden in Zukunft sowieso nicht zu leisten sein, weil wir wieder anderweitig eingespannt werden. Wir holen oder wir würden mit Rumänien, Bulgarien, Staaten in den EU-Verbund holen, die weit entfernt sind von den westlichen Standards. Und das kann doch irgendwie nicht funktionieren. Und wie wird das dann auch, wie ich das meinen Vorredner schon entnommen habe, auch aus meiner Sicht, wir sind Russland näher wie den Amerikanern. Also ich weiß nicht, was in Europa und wie die deutsche zukünftige Bundesregierung mit diesen Europa umgehen möchte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die ersten Kandidaten für den Euroaufstieg, da wird in Italien schon drüber spekuliert. Italienische Politiker philosophieren schon darüber, die Viren wieder einzuführen. Ja, und das darf man alles nicht vergessen. Und da möchte ich, habe ich keinen vernünftigen Standpunkt, bis auf die von der AfD, die ja grundsätzlich pessimistisch gegenüber dem ganzen Euro-Verbund sind, habe ich von den anderen immer bloß gehört, Europa ist gut. Und das war's.
Ja, vielen Dank, Marius Segert aus Lindenberg. Wir haben noch ein paar E-Mails bekommen, zum Beispiel von Andrei Golubev aus Oldenburg. Er schreibt, alle Politiker sagen, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Die Steuerhinterzieher werden strafrechtlich verfolgt und haften mit eigenem Vermögen. Das ist auch richtig so. Von anderer Seite verschwendet der Staat allerdings Milliarden von Steuergeldern für unsinnige Projekte. Da gibt es das sogenannte Schwarzbuch. Bis heute gibt es aber keine öffentliche Führungskraft bzw. Politiker, der oder die für diese Geldverschwendungen strafrechtlich verfolgt oder mit Privatvermögen gehaftet habe. Das ist auch kein Thema im Bundestagswahlkampf gewesen. Haben wir gerade aus Oldenburg gehört. Gerd Lindemann aus Kiel schreibt, Frau Merkel wünscht sich von den Bürgern mehr Mut und ich hätte mir von Frau Merkel mehr Mut gewünscht, zum Beispiel zu mehr Fernsehdiskussionen auch mit anderen Parteien, damit wir die Bürger Merkels Politik in Zukunft einfach besser verstehen können. Also auch da offensichtlich ein Defizit. Und wir haben noch eine E-Mail von Norbert Herzig aus Trittau. Ich kann nicht verstehen, warum einige Parteien die Wähler mit Millionen an Steuersenkungen zu ködern versuchen. Es gibt mit Sicherheit Handlungsbedarf, gar keine Frage, an den Eingangssätzen. Aber grundsätzlich halte ich unseren Staat angesichts von 2 Billionen an Schulden, maroden Straßen, Brücken, Schulen etc., zu wenig Lehrer, Richter, Polizisten, für völlig unterfinanziert. Und das ist sicherlich auch ein Widerspruch. Jörg Seißelberg, Sie haben es ja im Grunde am Anfang der Sendung schon mal angesprochen. Ist es tatsächlich so, dass die Bürger zunehmend sagen, also das, was da in so einem Wahlkampf erzählt wird, das ist einfach nicht tief genug, das erreicht uns nicht. Und das, was ihr uns da erzählt, das ist eigentlich gar nicht das, was uns beschäftigt. Wir haben ja auch, also ich zumindest habe 2 Wahlkampfarenen-Auftritte gesehen, in denen die sogenannten Spitzenpolitiker, die Spitzenkandidaten der Parteien plötzlich von dem Publikum doch sehr, sehr in Unruhe versetzt worden sind mit Themen wie zum Beispiel Rente, mit Themen wie Pflege, die sie offensichtlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Und plötzlich mussten sie da was erklären, was sie gar nicht erklären konnten. Also da hatte man schon das Gefühl, da wären falsche Schwerpunkte gesetzt.
Zumindest Themen, die im Wahlkampf bis dahin nicht die Rolle gespielt haben. Pflege in der Tat ein hervorragendes Beispiel, das in allen Diskussionen direkt mit Zuhörern und Zuschauern eine Rolle spielte, aufgerufen wurde und dann jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfes nochmal zum Thema geworden ist. Da muss man sicherlich auch aus Sicht der SPD sagen, der Partei, der ja immer noch jetzt von den beiden großen Parteien die größere Kompetenz in sozialen Fragen zugeschrieben wird. Die Frage, warum man ein solches Thema, das den Menschen am Herzen liegt, warum das nicht stärker in den Vordergrund gerückt wurde. Genauso Gesundheit. Professor Niedermeyer hat es richtig angesprochen, dass zwischen den großen Volksparteien natürlich beide kämpfen um Wähler in der Mitte, nicht in allen Bereichen gravierende Unterschiede bestehen. Aber im Bereich Gesundheit, da gibt es einen klaren Unterschied. Da gibt es die Alternative der Bürgerversicherung, die gefordert wird von der SPD, die Union, die auf der anderen Seite dagegen ist. Ein Thema, das wirklich auch nahe an den Menschen ist. Für mich unverständlich, dass die SPD dieses Thema im Wahlkampf nicht weiter nach vorne gestellt hat. Generell, denke ich, sind die sozialen Themen in diesem Wahlkampf ein bisschen kurz gekommen. Gerechtigkeit ist das Schlagwort, mit dem die SPD agiert hat. Aber konkret, was die sozialen Themen anbelangt, ist sie in diesem Wahlkampf damit nicht so durchgedrungen.
Claudine, jetzt als Bundesvorstandssprecherin vom Verein Mehr Demokratie, Sie plädieren ja nun für mehr Volksentscheide. Müssen nicht im Grunde auch Politiker und Wählerinnen und Wähler viel häufiger miteinander sprechen? Man hat ja so wirklich das Gefühl, die lernen sich so alle 4 Jahre mal wieder kurz kennen, dann reden sie miteinander, dann wird gewählt und dann geht man da auch wieder seiner Wege. Ich habe heute noch einen Fernsehbericht gesehen aus einer Stadt, in der ganz wenig Wahlbeteiligung ist. Ich glaube, es war eine Stadt im Harz. Und da haben einige Bürger gesagt, ja, die reden jetzt mit uns, aber dann sind sie ja wieder 4 Jahre nicht zu sehen. Ist das auch ein Problem unserer Demokratie, dass man sich zu wenig wirklich an der Basis sehen lässt und zuhört, was da wirklich interessiert?
Ja, vor allem ist man dann erstmal wieder ins Parlament gewählt und vor allem auf seine Lager festgesetzt. Wer in der Opposition ist, hat 4 Jahre die Rolle der Opposition zu übernehmen. Und ich plädiere eigentlich viel mehr für so Sachbündnisse, Sachkoalitionen. Ich bin zum Beispiel ein klassischer Wähler. Ich habe in jeder Partei etwas, was ich gut finde, und in jeder Partei etwas, womit ich nicht mitgehen kann. Und so setzen die Parteien unterschiedliche Schwerpunkte und sie bilden durchaus den Spiegel der Gesellschaft ab. So, jetzt soll ich aber 2 an die Regierung oder 3 oder 4 in die Regierung wählen, am liebsten alle ins Parlament. Und da möchte ich aber, dass in der Sache unterschiedliche Koalitionen in den nächsten 4 Jahren mal gebildet werden. Und ich möchte, klar, deswegen sitze ich natürlich auch hier, das Ganze ergänzt um die direkte Demokratie, um Volksabstimmung, damit gerade auch die Parlamentarier mal die Möglichkeit haben, über die Themen, die wir jetzt diskutieren, dann auch innerhalb der 4 Jahre mal das ein oder andere Thema zu einer Abstimmung stellen. Das würden wir ja per Initiative, per Volksbegehren herbeiführen. Und dann hätten die Parlamentarier auch die Möglichkeit, ganz anders ihre Argumente zu veröffentlichen und in den Diskurs einzusteigen. Und ich finde es interessant, die ARD hat, glaube ich, vor ein paar Tagen noch eine Umfrage gemacht, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zum Beispiel gerne über die Themen, die jetzt im Wahlkampf eine Rolle spielen, mal eine Abstimmung haben möchten. Wir haben bei Infratest eine Umfrage gemacht, haben 78% wären für eine artgerechte Tierhaltung, hätten sie, ne? 71% wären für eine ökologische Verkehrswende oder 75% für ein Grundeinkommen oder 63% gegen Waffenexporte, dass wir über solche Fragen tatsächlich mal uns diskutieren, auch jenseits der Parteien, also die Lage an der Stelle auch mal aufgeben und gucken, wo wir in der Sache Koalitionen bilden. Und da, denke ich, müssen wir das in Zukunft aufbrechen, denn ich stelle fest, dass, das merke ich auch bei mir selber, dass wir uns immer mehr ausdifferenzieren und individueller werden. Und das ist nicht mehr so einfach auf Lager aufzuteilen. Und jetzt mischt sich das im Wahlkampf noch mit den ganzen persönlichen Sympathien, wo man den einen Politiker lieber mag, bei dem anderen mag man aber das Programm lieber und irgendwie muss das Ganze doch auch zusammengestückt werden. Und wir müssen da flexibler werden. Und da ist mein Wunsch und mein Appell auch an, jetzt sage ich mal, die politische Elite oder das Establishment, sich wirklich den
Veränderungen... Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade zuhören. Ich glaube, die sind auf nicht, Wahlkampftour.
Weil wir müssen tatsächlich uns der Demokratie da auch verändern, zuwenden. Wir müssen den Prozess verändern, damit er wieder Spaß macht. Sowohl für die Parlamentarier als auch für uns.
Oskar Niedermayer, bitte eine kurze Antwort auf eine Frage, die aber, glaube ich, nicht unwichtig ist. Sind wir in unserem politischen System einfach noch zu sehr verkrustet? Müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, dass es eben auch Einzelentscheidungen gibt, über die dann vielleicht auch Parteien miteinander ins Gespräch kommen, die das bisher zu dem Zeitpunkt gar nicht sich vorstellen konnten? Beispiel war zum Beispiel nach der letzten Bundestagswahl hieß es ja, die SPD müsse in die Große Koalition gehen, um zum Beispiel den Europakurs zu stabilisieren. Das wäre ganz wichtig. Damals stand schon die Frage im Raum, warum kann eine Oppositionspartei SPD nicht in den wichtigen Fragen mit der CDU, mit der dann ja an der Regierung befindlichen CDU, gemeinsam stimmen und in anderen Bereichen eben deutlich machen, dass sie da anderer Meinung ist. Also warum sind wir da immer so festgelegt und sagen, das muss jetzt für 4 Jahre aber ein großes, dickes Bündnis sein?
Naja, wir haben eine repräsentative Demokratie und wir brauchen für eine Regierung eine Mehrheit. Und wenn die Regierungsmehrheit bei jeder Frage sich anders zusammensetzt, dann wird es nicht lange gut gehen. Es gibt klare Vereinbarungen zwischen den Parteien, die die Mehrheit haben im Parlament. Das sind die Koalitionsverträge. Und je nachdem, was für Sachfragen anstehen, wird sich dann jede Partei dann auch auf diese Vereinbarung berufen. Wenn die dann gebrochen werden, wie jetzt zum Beispiel kurz vor der Wahl die SPD mit allen anderen Oppositionsparteien für die Ehe für alle gestimmt hat, dann bedeutet das im Prinzip den Bruch der Koalition. Und das ist natürlich etwas, was man in unserem System eher doch systemwidrig ist. Man kann bei manchen Fragen das durchaus machen. Und das sind aber dann Fragen, wo es tatsächlich darum geht, dass es tatsächlich eine individuelle Gewissensentscheidung der Abgeordneten ist. Das wird ja dann eben auch freigegeben, die Abstimmung. Dann können sich andere Koalitionen bilden. Aber wenn das beliebig wird, mit den verschiedensten unterschiedlichen Mehrheiten, wenn man also überhaupt nicht mehr zwischen Regierung und Opposition unterscheiden kann, dann kann das nicht lange stabil funktionieren.
Andreas Salam aus Hamburg, guten Abend.
Schönen guten Abend, auch guten Abend in die Runde. Und die beiden letzten Redebeiträge waren ja quasi eine Steilvorlage für meinen Beitrag. Also ich habe
darauf hatte ich gehofft.
Also ich würde Ihnen den letzten Redebeitrag, ich habe Ihren Namen leider nicht.
Professor Oskar Niedermayer.
Genau, Herr Niedermayer, ich würde Ihnen da massiv widersprechen. Das zeugt einfach von einer Sicht, die vor 30 Jahren stimmig war. Vor 20 Jahren vielleicht sogar auch noch. Aber Mit Einzug der Digitalisierung haben wir einfach ganz andere Tools, die heutzutage einfach noch nicht wahrgenommen werden. Und wir haben einfach Veränderungen anstehen, die auch nicht wahrgenommen werden und die ganze Zeit vielleicht mal gestriffen werden, selbst von der Kanzlerin gestriffen werden, aber sie werden überhaupt nicht wirklich gestaltet. Das sagt ja auch Herr Schulz, aber er macht es auch nicht. Und vor allem sehe ich da das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe schon Briefwahl gemacht, ich habe Bündnis Grundeinkommen gewählt. Ich weiß, dass es wird wahrscheinlich nicht über die 5% kommen, aber ich möchte hier ein Zeichen setzen, weil ich das ein zentrales, elementares Thema finde, wo einfach vieles ganz anders gestaltet werden würde, weil wir nämlich in der Gesellschaft grundsätzlich erstmal mit Vertrauen rangehen würden. Und wenn wir mal wegkommen würden von der Streitkultur, wo wir immer hergehen und den anderen etwas vorwerfen, statt mal bei uns selber zu gucken, obwohl wir alle Menschen sind und alle Fehler machen und alle wissen, dass das eine Menge zu tun gibt, was wir bei uns selber erstmal kehren können, hätten wir eine ganz andere Gesellschaft, wenn wir mal dahergehen würden und dann anfangen würden, dann zu schauen, was sind wirklich dem Land und unserer Gesellschaft die besten Lösungen für die einzelnen Themen und nicht darauf achten, wie wir eben halt dastehen, wie wir eben halt Medienmache betreiben und Schelte gegenüber den anderen. Das kann es nicht sein.
Schönen Dank, Andreas Salam aus Hamburg. Ingrid Lietzmann aus Sandkrug bei Oldenburg. Guten Abend.
Guten Abend an alle. Also mein Thema ist eigentlich Bildung. Und das Thema wird eigentlich ziemlich ausgeklammert. Keine Partei nimmt sich zum Beispiel vor, mal die Länderhoheit in der Bildungspolitik aufzuheben. Wer von einem Bundesland ins andere zieht, weiß das alles. Und alle Leute reden darüber, aber die Politiker fassen dieses Problem nicht an. Es war ja schon die Diskussion, seit Jahren gibt es die, dass es Ungerechtigkeiten gibt. Seit PISA hat sich eigentlich nichts verändert, aber man redet über Zentralabitur und so weiter. Aber die Bedingungen in den einzelnen Bundesländern sind schon in der Grundschule total unterschiedlich. Wenn man in Bayern 6 Stunden Deutsch hat oder 7 statt 5 in Niedersachsen oder die Stundenzahl in Baden-Württemberg ist zum Beispiel im ersten Schuljahr schon um 4 höher als in Niedersachsen, die Länder kann ich nur vergleichen, da muss da ja auch was anderes bei herauskommen. Und natürlich, die Kultusbürokratie könnte man eigentlich einsparen, aber man rationalisiert natürlich nicht seinen eigenen Arbeitsplatz weg.
Darf ich da kurz mal
direkt
was zu sagen, weil das in der Tat eine interessante Diskussion ist. Bildung meiner Ansicht nach auch ein Thema, das ein bisschen kurz gekommen ist im Wahlkampf. Nicht ganz richtig ist, dass die Politiker auf Bundesebene Bildungshoheit der Länder nicht angehen wollen. Das würden sie schon gerne tun. Jetzt das Aufbrechen des Kooperationsverbots ist ein Schritt in die Richtung, dass der Bund so ein bisschen auch mitwirken kann auf in der Bildungspolitik auf Länderebene. Aber das eigentliche Problem dabei sind die Landeschefs, die Ministerpräsidenten zum Beispiel in Niedersachsen. Wenn sie dort Herrn Weil sagen würden, er soll mal seine Bildungshoheit abgeben, dann würde er sich bedanken. Und es ist bei allen anderen Regierungschefs in den Ländern auch so. Das ist deren wichtige Kompetenz. Die würden sie ums Verrecken nicht abgeben. Und man muss aber, wenn man das Grundgesetz ändern will, natürlich auch die Zustimmung haben der Länderkammer. Und deswegen ist das illusorisch. Das Problem, das die Hörerin beschreibt, ist absolut richtig. Aber es aufzuheben, da müsste man intensiv anklopfen bei den Ministerpräsidenten, bei den Ländern und die dazu bewegen, ein bisschen was von ihrer Kompetenz abzugeben. Die Bereitschaft dazu sehe ich nirgendwo.
Aber gefühlt ist das schon ein Thema gewesen, was in den letzten Tagen tatsächlich noch mal intensiv diskutiert worden ist.
Ja, aber
ist,
wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir einen föderativen Staat haben und dass die Bildungspolitik der einzige große Politikbereich ist, wo tatsächlich noch die Länder das Sagen haben und eben nicht der Bund. Und deswegen ist es tatsächlich illusorisch, den Ländern auch noch diesen letzten Politikbereich wegzunehmen. Man wird ja diskutieren über mehr Hilfen des Bundes, also über mehr Geld für die Bildungseinrichtungen.
Aber ich muss Sie da gleich nochmal unterbrechen. Das
kann funktionieren, aber die Bildungshoheit vollständig abzugeben, ein einheitlich unitarisches Bildungssystem zu machen, da glaube ich, werden die Widerstände zu groß.
Aber ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass man sagt, wir sind jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahrzehnten in einer gut sortierten Bundesrepublik aktiv? und leben da. Aber wir stellen mittlerweile an einigen Stellen fest, also das föderale System ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht wirklich mal reformbedürftig oder zumindest muss man da mal offen drüber diskutieren, ob das wirklich einem Land wie Deutschland noch gerecht wird.
An es der gab einen ja Stelle. mehrere Föderalismusreformen, das darf ja, man ja auch nicht.
Aber wäre das nicht durchaus auch mal ein Punkt, wo man sagen würde, da wollen wir tatsächlich mal ernsthaft drüber reden und wir wollen auch mal ernsthaft darüber reden, ob wir uns vielleicht wechselseitig mal das ein oder andere Mal unterstützen oder auch nicht. Müssen diese sozusagen traditionell gelebten Strukturen auf Dauer stehen?
Nein. Natürlich nicht. Wir können auch alles verändern. Und wir können
ich hatte
auch
Sie aber gar nicht gefragt.
Bildungspolitik auf Bundesebene machen und andere Kompetenzen wieder runter delegieren. Entschuldigung, ich bin gar nicht dran.
Ja. Herr Professor Niedermayer, ich wollte Sie
also,
da
Sie haben mich noch mal gefragt.
Ja, genau.
Ich dachte, ich habe schon genug dazu gesagt. Ich kann aber auch noch mal sagen, natürlich können wir jetzt plötzlich unser gesamtes politisches System ändern.
Nicht das gesamte.
Weil es jetzt mal vielleicht sinnvoll erscheint, aber man sollte doch auch nicht vergessen, dass sich vieles in diesem politischen System auch bewährt hat. Und auch der Föderalismus hat sich in vielen Dingen bewährt. Und wie gesagt, man kann über mehr Kooperation reden. Das wird auch geschehen, denke ich. Man kann über mehr Finanzausgleich reden vom Bund aus. Aber so wünschbar das möglicherweise wäre, wird es eben doch an den realen Machtverhältnissen scheitern, weil die Landesebene sagt, wir lassen uns nicht den letzten Politikbereich wegnehmen, wo wir noch was zu sagen haben.
Oliver Parland aus Bremen, guten Abend.
Guten Abend. Ja, eigentlich fühle ich mich insgesamt von der Politik ganz gut vertreten. Wenn ich also meckere, dann auf hohem Niveau.
Okay.
Was mich aber ein bisschen stört, ist, beim Thema Rente, da gibt es so ein magisches Jahr, das Jahr 2030. Das ist ja gar nicht so lange weg, 12 Jahre, aber das ist eben dann der Zeitraum, wo die ganzen Geburtenstangenjahrgänge in Rente gehen werden. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Mein Sohn klagt mir schon die ganze Zeit ins Ohr, ja, was werde ich später in Rente bezahlen müssen für die ganzen alten Leute? Ich selber sage, okay, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Weil wir werden viele sein, die in Rente gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich schon dieses Problem, das absehbar ist, irgendwie schon wirklich gelöst wird. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass das nicht genug da in der Hinsicht thematisiert wird.
Mhm. Jörg Seißelberg, ich denke, Sie können das ein bisschen einordnen, ob das tatsächlich ein Thema ist, das zu wenig oder vielleicht auch zu differenziert betrachtet werden müsste, dass man es gar nicht so auf den Punkt bringen kann, oder?
Ja, Rente ist ein wichtiges Thema. Hätte ich mir auch da gewünscht, dass es eine größere Rolle spielt im Wahlkampf. Und auch da ein bisschen unverständlich, dass die SPD dieses Thema nicht stärker in den Vordergrund gestellt hat. Denn was Herr Palland angesprochen hat, da gibt es in der Tat zwischen der SPD und der Union einen greifbaren großen Unterschied, weil die SPD sagt, ein Konzept vorgelegt hat, wie sie das heutige Niveau von 48% bis 2030 halten will, auch darüber hinaus sich Gedanken gemacht hat. Die Union dagegen sagt, also bis 2030 halten wir an den jetzigen Vereinbarungen fest, werden eine Kommission einsetzen und dann mal schauen, wie wir das in den nächsten 4 Jahren dann möglicherweise reformieren und wie wir an den Stellschrauben drehen. Also absolut richtig, das ist ein Thema, das vielen Leuten wichtig ist und viele Leute auch sagen, bis 2030, das reicht mir nicht. Da will ich schon auch von den Parteien wissen, wie sie darüber hinaus sich die zukünftige Sicherung der Rente vorstellen.
Ja, aber Seidelberg, es ist ja gerade symptomatisch, dass das SPD-Rentenkonzept genau 2030 endet. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo die Probleme anfangen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und es ist ganz klar, wenn man die Probleme angeht, dann wird man einem großen Teil in der Bevölkerung wehtun müssen. Entweder den Rentnern, indem man ihnen sagt, ihr bekommt weniger Rente oder ihr müsst länger arbeiten oder den Jüngeren, die das bezahlen müssen, indem man ihnen sagt, ihr müsst mehr Beiträge bezahlen. Ja, oder der Staat muss das über allgemeine Steuerfragen reden und dann heißt es aber auch, dass die Arbeitenden das bezahlen müssen.
Genau, das ist ja das,
was bedeutet, einer großen Gruppe wird wehgetan werden.
Genau, das ist ja das, was gesagt wird, auf der einen Seite halt diese 48% bis 2030 halten, auf der anderen Seite auch den Beitragssatz nicht höher als über 22% steigen zu lassen und das halt zu finanzieren durch einen stärkeren Steuerzuschuss, als es ihn bislang gibt und damit die Rente bis 2030 halt zu sichern.
Claudine Niert, könnten Sie sich vorstellen, dass möglicherweise die Menschen viel mehr Offenheit erwarten, also die Wählerinnen und Wähler, wir Bürger, als dass manchmal so im Wahlkampf so das Gefühl vermittelt, dass man da die Wahrheiten vielleicht doch ein bisschen ausklammert, die unangenehmen Wahrheiten? Also könnte man durch einen regeren Dialog oder durch ein häufigeres mit dem Wähler über gewisse Dinge Abstimmungen abhalten, kann man da dann eben auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Transparenz untereinander herstellen und vielleicht die Menschen auch dazu bringen, unangenehme Wahrheiten und die dann daraus resultierenden Folgen auch zu akzeptieren?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen immer den Fehler, dass wir uns selber unterschätzen. Also die Wählerinnen und Wähler unterschätzen. Und ich glaube, die haben ein sehr feinsinniges Gespür für Authentizität und Wahrhaftigkeit. Und wenn jemand ehrlich mir etwas, einen Sachverhalt offenlegt und plausibel darlegt, dann kann ich mitgehen. Aber das problematisch wird es immer, wenn irgendwas vertuscht wird, verschoben wird, verdreht wird. Und im Grunde weiß ich dann doch, dass es nach der Wahl ganz anders aussieht. Und ich möchte gerade noch mal eine Lanze brechen für den Zuhörer vorhin, der, glaube ich, sagt, er würde gerne die Grundeinkommenspartei wählen. Das werden sich ja viele machen, von den jungen Parteien vielleicht was wählen, aber die Stimme geht ja immer dann gerne verloren. Mhm. Und da würden wir zum Beispiel von Mehr Demokratie werben wir dafür, eine Ersatzstimme einzuführen. Das heißt, ich kann zum Beispiel so eine Partei wählen, wie er jetzt in dem Fall die Grundeinkommenspartei wählen würde, und hätte aber noch eine Ersatzstimme. Falls diese Partei nicht reinkommt, geht seine andere Stimme an eine Partei, die 5%-Hürde zum Beispiel überspringt.
Dann welche wäre das denn?
Bitte?
Welche wäre das?
Das
dann
weiß ich nicht, wen er wählen würde.
Also
gesetzt im Fall, er würde jetzt zum Beispiel Grundeinkommen.
Dann darf er nachwählen oder wie
und dann das wählt er noch die Grünen, die haben das, glaube ich, auch im Programm drin. So, dann hätte er die Möglichkeit, die einen kleinen, die ganz neu am Start sind, zu wählen, um die zu stützen. Hat er ja gesagt, er möchte die gerne stützen. Und wenn die, damit die Stimme nicht verloren geht. Andere wählen natürlich taktisch und sagen, ich würde, mein Wahlomat sagt mir, ich soll eigentlich, was weiß ich, die Neue Demokratiepartei oder so wählen, die da auch mit angegeben ist, aber das macht er da nicht, weil er sagt, die kommen ja eh nicht rein. Und da könnte man das Ganze aufbrechen und sagen, das ist in ein paar Tagen vorher auch schon in der Zeitung wieder diskutiert worden, eine Ersatzstimme zum Beispiel dazuführen, damit sich das wieder mehr ausdifferenziert und so eine Stimme nicht verloren geht.
Den Grundsatz der Stimmengleichheit, dann haben plötzlich ein paar Wähler zwei Stimmen und die anderen nur eine, das geht natürlich nicht.
Also da gibt es auch noch auch das viel Diskussionsbedarf.
Das geht nicht. Auch wenn man sich an rechten Gesetzen hält, geht es nicht, aber gut.
Eben. Aber wir können ja über neue Gesetze nachdenken, genau, nach der Bundestagswahl. Johannes Wienand aus Jesteburg, guten Abend.
Ja, guten Abend, schönen guten Abend. Ich habe eine Anmerkung zu machen, die ich schmerzlich vermisse, weil ich mich natürlich für das Thema interessiere. Und zwar vermisse ich eigentlich so die Grundlage und die Basis für all die Problem, die von allen Parteien in unterschiedlicher Stärke und Maß behandelt werden. Das ist, ich bring's mal auf einen Satz zusammen. Was nützt mir ein gesicherter Arbeitsplatz, ein Grundeinkommen, eine Rente, die mich leben lässt, wenn ich die Luft nicht mehr atmen kann, wenn ich das Wasser nicht mehr trinken kann, wenn ich eine Regierung habe, die so Gigantenhochzeiten wie Bayer und Monsanto genehmigen, die mir Gifte in die Umwelt entlassen wie die Autokonzerne. Wir sind eine Autonation und wo die Grünen, ich bin jetzt nicht der typische grüne Wähler, aber wo die Grünen belächelt werden als Biene-Meyer-Partei, wenn die sagen, wir müssen uns um die Bienen kümmern. Mhm. Ich finde, der Fokus auf dieses Thema ist die Voraussetzung für die überhaupt für die Möglichkeit, sich mit allen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Was nützt mir das, wenn ich am Pseudokrupp leide, wie das mal früher in den 80er, 70er Jahren war bei den Kindern? Oder wenn ich krank werde durch das Essen, was ich esse? Das nützt mir alles nichts. Alles nützt mir nichts, wenn das nicht stimmt. Und diesen Fokus vermisse ich bei allen Parteien.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso vermissen Sie diesen Fokus dann auch bei den Grünen? Die ja den Klimawandel und alle seine negativen Folgen exakt zum zentralen Thema des Wahlkampfs gemacht haben.
Ja, finde ich sehr gut, aber ich fahre jeden Tag von Jesteburg nach Hamburg und da sehe ich immer eine Riesenrauchwolke von dem Kohlekraftwerk, fossile Brennstoffe vom Kohlekraftwerk südlich von Hamburg, was die Grünen mitgenehmigt haben. Da frage ich mich, ja, wo ist das? Wo bleiben die Grünen? Ja,
und jetzt
das
wollen sie aber die 20 schlimmsten Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke sofort abschalten.
Aber mich würde an dem, was Herr Wiener gerade gesagt hat, nochmal interessieren. Sind wir eigentlich als Bürger, als Wähler an diesen langfristigen, perspektivischen Planungen interessiert, an den Absichtserklärungen 2030, 2040? Interessiert uns das eigentlich wirklich? Sind wir in der Lage, sozusagen diese Zusammenhänge in jedem Einzelfall, den wir diskutieren können, zu verstehen? Oder ist es nicht tatsächlich so, dass wir immer gerade das gerade beurteilen und auch wählen wollen, was uns da für aktuelle Probleme, jetzt zum Beispiel der Motor wird jetzt diskutiert, Verbrennungsmotor, das war jetzt ein Thema der letzten Wochen, da wurde dann plötzlich auch über die Luftverschmutzung mal wieder intensiver diskutiert. Sind das so Momentaufnahmen, orientieren wir Wähler uns und damit dann eben auch die Parteien, Oskar Niedermayer, mehr an so aktuellen täglichen, gegenwärtigen Problem, anstatt wirklich mal so Zukunftsvisionen zu machen. Das wird ja auch der Kanzlerin oft vorgeworfen, dass man sagt, die hat keine Zukunftsvision, weil sie sich immer nur mit dem beschäftigt, was gerade anliegt.
Ja, dass diese Politik sozusagen Probleme dann anzupacken, wenn sie da sind und nicht lange in die Zukunft zu denken, keine Vision zu haben, das scheint ja doch einigen Wählerinnen und Wählern zu gefallen, sonst würden sie Frau Merkel ja nicht wählen. Aber es ist richtig, gerade im Bereich Umweltschutz, Klimafragen und so weiter, das sind natürlich längerfristige Geschichten, die auch mit einem längerfristigen Konzept angegangen werden müssen. Das versucht man ja auch. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die periodischen Wahlen die Politik dann dazu dann auch bringen, genau in diesen Perioden dann auch zu denken, weil man ja wiedergewählt werden will. Und insofern hat man da so eine eingebaute Struktur, dann eben doch etwas kürzerfristig zu denken. Aber ich finde, gerade die Grünen machen das ja zum Beispiel im Bereich des Klimas ja nicht.
Aber das wird Ihnen ja offensichtlich in den letzten Wahlen auch nicht unbedingt immer gedankt. Jörg Seißelberg, sind wir als Journalisten vielleicht auch ein bisschen beteiligt an diesen wenig langfristigen Planungen in der Politik, weil wir uns auch immer mehr so auf die gegenwärtige Situation stürzen, anstatt zu sagen, wir müssen mal in Richtung 2030, 2040 denken und das auch mal entsprechend begleiten?
Ja, ich denke, diesen Schuh müssen wir uns als Journalisten schon anziehen, dass wir da vielleicht auch zu häufig zu sehr auf die Tagespolitik schauen, was jetzt den Wahlkampf anbelangt und die Ausrichtung der Wahlkämpfe durch die Parteien, auch Angela Merkel, die Kanzlerin, haben sie angesprochen. Das mag man ihr sicherlich vorwerfen, aber sie gibt vielen Wählern offensichtlich das, was sie wollen. Eine Vertrautheit, auch eine Bilanz, die sie sicherlich sehen lassen kann. Wir leben in einem Land, das wirtschaftlich so stark ist wie noch nie, soziale Absicherung zu bieten hat, um die uns die meisten Länder der Welt beneiden. Eine Liberalität in der Gesellschaft, die Anziehungspunkt ist für viele. Also das ist schon etwas, wo man Erfolg haben kann mit dem, was Angela Merkel ja verkörpert. Sie kennen mich. Ich stehe dafür, dass das, was wir in den vergangenen Jahren relativ erfolgreich gemacht haben, auch in den nächsten Jahren ähnlich erfolgreich fortsetzen werden.
Nun gab es ja mal einen Kanzler, Gerhard Schröder, der hat eine Agenda sozusagen seinen Wählerinnen und Wählern, seinem Volk verkündet und ist dafür erstmal massiv abgestraft worden. Es gab viele Proteste, es gab Demonstrationen. Bei der dann folgenden Bundestagswahl, die er initiiert hat, landet er dann fast gleich auf mit der damaligen Gegenkandidatin Angela Merkel. Und heute wird ja häufig gesagt, ich kann das jetzt im Einzelfall nicht überprüfen, dass diese Agenda dazu geführt hat, dass Deutschland durch die Krisenjahre der letzten 2010er Jahre ganz gut durchgekommen ist. Also man kann offensichtlich ja durchaus auch als Politiker eine klare Kante ziehen. Wird dann möglicherweise nicht mehr wiedergewählt, aber man hat dann sozusagen seinem Volk was Gutes getan.
Aber damals, gut, hatten wir eine andere Situation. Damals steckte Deutschland in einer tiefen Krise. 5 Millionen Arbeitslose gab es. Deutschland galt als der kranke Mann Europas. Da war es notwendig, dass man jemanden hatte, der den Mut in der Tat aufgebracht hat, zu sagen, wir müssen hier eine Kurswende vollziehen. Diese Kurswende ist im Moment nicht gefordert. Deutschland geht es sehr, sehr gut. Also von daher kann man sich mit einem Programm, ihr kennt mich, mehr oder weniger weiter so zur Wahl stellen und darauf hoffen, von vielen gewählt zu werden.
Thomas Bauer aus Lüdenscheid noch am Telefon. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, ich wollte sagen, ich schließe mich meinem Vorredner an. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht mehr so oft von Politikern ins Gesicht gelogen werde. Wie kann ich als Partei ein Wahlprogramm gestalten, das darauf beruht, dass wir ewiges Wachstum haben und über jede Form von
lokaler und globaler Umverteilung nur die Nase rümpfe. Wir Deutschen verbrauchen doch heute schon drei Erden. Also wenn jeder so leben würde wie wir Deutschen, bräuchten wir mehr als drei Planeten. Genauso gerade wieder dieses Märchen von den fünf Arbeitslosen. Es gibt keine fundamentale Studie, die zeigt, dass die Agenda 2010 irgendwas dem Land genützt hat. Wir haben eine Umverteilung. Wir haben 5 bis 10 Millionen Arbeitslose ins Ausland exportiert mit unseren Rekordüberschüssen, die wir haben. Man muss auch einsehen, dass es global schlicht und ergreifend keine Arbeit für alle geben kann im Zeitalter von Robotern und künstlicher Intelligenz. Und das muss man den Leuten auch ins Gesicht sagen.
Also mehr Offenheit.
Dass die ganzen Wahlprogramme von CDU und FDP zum Beispiel gar nicht funktionieren können. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die Doktor der Physik ist, aber gegen die grundlegenden physikalischen Vorgänge unseres Planeten verstoßt, indem ich ein Wahlprogramm gestalte, das auf grenzenlosen Wachstum basiert.
Nun war ich in Physik nicht gut, deswegen kann ich das nicht so gut nachprüfen, ob das stimmt, was Sie sagen. Aber ich habe verstanden, dass Sie sagen, also Sie haben das Problem oder das Gefühl, dass die politischen Parteien gerade im Wahlkampf dazu neigen, so ein bisschen schöne Sträuße zu flechten und zu sagen, okay, das ist das, was wir euch jetzt hinhalten. Und dann schaut mal drauf. Und Claudine, Sie wollten gerade was erwidern oder ergänzen?
Ja,
oder?
Da kommt immer auch so ein Problem rein, was ich vor allem habe. Ich habe ja immer zwei Seelen in meiner Brust. In der einen Seele bin ich Privatmensch und ich rase gerne über die Autobahn, ich esse gerne Fleisch, ich fliege gerne durch die Welt und ziehe am liebsten jeden Tag ein neues Kleid an und das soll auch noch nichts kosten. So, das Privatmensch bin ich ein bisschen egoistischer geneigt. Ich habe aber noch eine andere Seele in meiner Brust und da bin ich Bürgerin und ich bürge gerne fürs Gemeinwohl. Das heißt, ich bin für ein Tempolimit, ich bin für CO2-Abgasreduzierung, ich bin für schon den Umgang der Ressourcen und Abschaffung der Massentierhaltung. Mein Problem ist nur, die Schieflage ist, dass ich als Konsumentin, da bin ich 24 Stunden gefordert und werde angetriggert. Aber als Bürgerin, wo ich fürs Gemeinwohl Verantwortung übernehmen kann, da bin ich komplett unterfordert. Also jetzt darf ich ein Kreuz machen alle 4 Jahre, aber ich möchte viel öfter als Bürgerin gefordert sein und fürs Gemeinwohl Verantwortung übernehmen. Genau in dem Sinne, wie Sie sagen, die Probleme angehen, die uns alle brennen und das auch nicht nur einer Partei überlassen und dann zu sagen, bitte, bitte macht doch und traut euch doch dann, sondern wirklich selber in den Prozess kommen, das miteinander demokratisch zu verabreden. Ich glaube, dadurch würden wir uns noch viel mehr einbringen können und unserer Verantwortung auch bewusst werden können.
Animieren möglicherweise. Wilhelm Rolfing aus Minden, unser letzter Hörer jetzt.
Guten Abend, Herr Rolfing. Der jetzt Gas geben soll, ist klar.
Können Sie
also
doch
in Minden. Ich bin der Meinung, die Politik hat jetzt, die etablierten Parteien haben aktuell sehr viel mit diesen extremen Parteien zu tun. Und ich wünsche mir, dass nach der Wahl, wenn also alles gelaufen ist und jeder seinen Job hat und sein Amt hat, er sich nach wie vor auch mit diesen extremen Parteien befasst und dem Bürger erklärt, wo die Fehler sind. Also darauf eingeht und auch weitermacht zu erklären, auch für die Zukunft, da sind Fehler und da dürft ihr nicht drauf hören und das auch erklärt, warum. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, ich bin der Meinung, man sollte dem Bürger auch von der Politik her die Scheu nehmen, dass es sich auch nach wie vor lohnt, dreckig zu machen. Ich meine damit also, dass man sich mit Natur, mit Stahl vor allen Dingen und mit Landwirtschaft auch befassen sollte. Und dass nicht nur extreme Fußballer oder Handys oder Klimaanlagen zu unserem Wohlstand gehören. Ein junges Beispiel ist dafür ThyssenKrupp.
Diese Geschichte mit der Auslagerung oder Abbau von den Arbeitsplätzen.
Und dass man da, also ich sag mal, von da unten her dem Manager schon das Gefühl gibt, ey, das gehört zu unserem Land dazu und dass sie da auch zu stehen und nicht einfach nur auswandern, weil es so schön ist, Fahrstühle zu bauen.
Ja, schönen Dank nach Minden, Wilhelm Rolfing, für die letzte Hörermeinung in unserer heutigen Sendung. Ich habe noch eine E-Mail allerdings von Martin Voss, auch aus der Nähe von Minden, aus Bückeburg kommt er. Und er schreibt auf die Frage, warum ist es wichtig, zur Wahl zu gehen? Nun, ich komme meinem Tagesziel von 10.000 Schritten dabei näher. So kann man es auch sehen. Also durchaus auch noch eine sportliche Herausforderung. Aber er schreibt danach auf Deutsch, ich erwarte von der großen Politik nichts, sondern alles nur von mir selbst. Also das ist eigentlich eine traurige Geschichte, die wir jetzt zum Schluss unserer heutigen Sendung haben. Aber ich denke, wir haben viele Anregungen bekommen und leider auch das ein oder andere, von dem wir das Gefühl haben müssen, das ist offensichtlich bei der jetzigen Bundestagswahl, im Bundestagswahlkampf thematisch noch nicht richtig angesprochen worden oder zumindest haben sich Politik und Bürger da noch nicht so richtig verstanden. Wir haben gefragt in der heutigen Redezeit vor der Bundestagswahl, 3 Tage vor der Bundestagswahl, was ist den Bürgern wichtig? Vielen, vielen Dank für Ihre zahlreichen Anrufe, für die Mails, die wir bekommen haben und Dank auch an Jörg Seiselberg, Hörfunkkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, an Claudine Niert, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie und Professor Dr. Oskar Niedermeyer, Politologe und Parteienforscher an der FU Berlin. Die Redaktion der heutigen Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin hier bei NDR Info. Das Schwerpunktthema Angststörungen. Morgen am Freitag 21.05 Uhr Logo, das Wissenschaftsmagazin von NDR Info. Das Schwerpunktthema Angststörungen. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen einen entspannten Abend, noch 2 Tage. Und dann dürfen Sie wählen. Vielleicht haben Sie es ja auch schon vorab gemacht per Briefwahl. Dann werden wir wissen am Montagmorgen spätestens, wie sieht unser neuer Bundestag aus, wie sieht unsere neue Regierung aus. Das werden wir vielleicht noch nicht wissen, aber zumindest gibt es dann schon erste Tendenzen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz, heute mit Michael Lages. Schönen Abend noch.
Wissen, was die Welt bewegt.